Jesus, ich danke für dein Wort. Wir lieben dein Wort, weil es ist Kraft und es ist Leben. Es bindet unsere Gedanken neu wieder in den Gehorsam gegenüber dir. Es hilft uns, aufzuschauen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Danke, Jesus, dass wir heute hören dürfen von dir, dieses Wort, das uns frei macht, das uns Hoffnung und Zukunft verleiht. Danke, Jesus, dass dein Wort uns trägt, dass es uns ein echtes Fundament gibt für unser Leben, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Jesus, gib uns Ohren zu hören jetzt, dass wir dich verstehen. Sprich du, unser Gott, wir wollen auf dich hören. Amen. Amen. Der Waldemar hat heute Vormittag schon einen ganz steilen Bibelvers erwähnt, mit dem ich gern einsteigen möchte. In 1. Petrus 4 spricht der Petrus ein Phänomen an, das damals ganz stark verbreitet war in der Gemeinde. Ja, kaum ging das Evangelium los, gab es sofort Widerstand. Es gab sofort Verfolgung von Beginn an. Und deswegen in den Briefen im Neuen Testament ist dieses Thema Verfolgung ein großes Thema. Hier auch, der Petrus schreibt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was der Petrus hier schreibt, weil Verfolgung war damals nicht so wie bei uns. Ich bin in Kontakt indirekt mit einer Pfarrerin, die ganz stark Verfolgung erlebt, jetzt gerade in ihrer Gemeinde. Und das ist auch schon schlimm. Da wird gemobbt und da wird alles Mögliche öffentlich in der Presse Negatives geschrieben. Wirklich schlimm. Aber was damals war, war dann nochmal eine andere Nummer. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Das soll ein Fest darstellen beim Kaiser Nero. Es war ja so, etwa 30 nach Christus ging das los mit der jungen Kirche und nur etwa 35 Jahre später, das muss man sich nur mal kurz vorstellen, ist die Kirche so stark gewachsen von Jerusalem aus, dass im fernen Rom der Kaiser Nero den Christen den Brand Roms anhängen musste, weil diese Bewegung ihm unheimlich wurde. Wahnsinn, was für eine Dynamik muss dieses erste Christentum gehabt haben. Also stell dir vor, der Waldemar wäre jetzt nicht so ein toller Pastor, wie er ist, sondern er wäre jetzt irgendein Sektengründer und er würde hier die Emmendinger Sekte gründen und in 30 Jahren würde der Präsident von Madrid oder von Spanien sagen, diese Emmendingen Sekte, wir müssen jetzt was machen gegen die, weil die breitet sich aus wie verrückt. Wäre irre, oder? Aber genau das ist damals passiert mit den Christen. Die ist gewachsen und das ohne Internet, ohne Fernsehen, ohne Bahnverbindung, Flugzeug, Auto, nichts. Und trotzdem hat sich's über die ganze damalige Welt wie verrückt ausgebreitet. Und das, obwohl es Widerstand gab, wie verrückt. Und der Tacitus, römischer Geschichtsschreiber, berichtet darüber, wie die Christen verfolgt wurden. Und der Nero, der hat da nette Ideen gehabt, was man da machen kann. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn wir eine Party feiern, dann brauchen wir abends noch ein bisschen Beleuchtung. Ja, dann nehmen wir uns einfach ein paar Christen und zünden die an. Und dann haben wir Licht nachts. Der hat irre Ideen gehabt. Wir nähen die Christen in Tierfälle ein, lassen sie von Hunden zerfleischen. Und ich will da jetzt gar nicht das weiter vertiefen. Aber vor diesem Hintergrund schreibt der Petrus, glückselig seid ihr. Ihr könnt euch jubeln freuen. Ich will euch ein bisschen Ehrfurcht vermitteln vor diesem Vers. Boah, das war keine leichte Nummer. Und ich bin mir ehrlich gesagt sicher, auch für die Christen damals, war das nicht immer nur Jubel und Freude. So viel Bedrohung, Widerstand, Enteignung, Vertreibung, Todesgefahr erleben zu müssen, war eine harte Nummer für die Christen. Trotzdem sind sie gewachsen wie verrückt. Jetzt fragt man sich, woran liegt es? Warum ist es so, dass gerade in solchen Verfolgungen, so sagt es der Petrus, der Geist Gottes auf uns ruht, die Gegenwart Gottes besonders stark wird. Warum ist es so? Warum lässt Gott offensichtlich das zu, ich muss das mal noch wegnehmen, lässt Gott es offensichtlich zu, dass es Widerstände gibt, dass es Krisen gibt, dass es Zeiten des Leids gibt? Warum führt uns dieser Hirte manchmal durch das finstere Tal? Warum nicht immer nur zu den grünen Auen und den stillen Wassern? Warum? Was hat das für einen Sinn? Warum ist das Schiff, das sich Gemeinde nennt, kein Wellness-Kreuzfahrtdampfer, sondern manchmal echt ein Schiff, wo es ziemlich unbequem wird, wo es durch raue See geht? Warum ist das so? Gute Frage, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon gestellt habt. Gott ist doch ein guter Vater, ein liebender Vater, der seinem Kind noch lieber gerne Gutes tut, so sagt die Bibel, als wir irdischen Väter unseren Kindern gerne Gutes tun. Wir tun unseren Kindern gerne Gutes. Und Gott noch mehr. Warum dann dieses Leid? Warum diese Krisen? Warum diese Anfechtung? Und was bedeutet das bitte konkret, dass es gerade diese Zeiten sind, dass der Heilige Geist da auf uns ruht? Eine erste Antwort könnte dieser Vers hier sein, um uns dieser Frage mal anzunähern. 1. Petrus 1, Vers 6 sagt Petrus, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Da kommt es wieder mit dem Erdulden. Jetzt sagt Petrus, wozu das dient, warum das passiert. Er sagt, das dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Also Petrus sagt, das hat einen Sinn, das hat einen Zweck. Es dient dazu, euren Glauben zu prüfen, damit er sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Und Petrus verwendet hier ein ganz tolles Bild, um uns zu erklären, was da passiert. Er vergleicht unseren Glauben so mit Gold. Ich habe mir mal so einen Goldbarren hingemacht. Ich weiß nicht, also ich bin da kein Experte drin, wie Gold gewonnen wird, aber faktisch, wenn das Gold gefunden wird, dann ist es ja erst so vermischt mit Erde, mit Dreck, mit Erz. Und dann kommt es in so einen Feuerofen und dann wird es da geschmolzen und dann läuft tatsächlich das gereinigte, saubere Gold raus und der Dreck und die Steine bleiben, das Erz bleibt zurück. Es ist also, geht hier mit diesem Feuer, ist ein Reinigungsprozess gemeint. Und was Petrus hier sagt ist, wenn wir zu Jesus kommen, dann kommt ja der Heilige Geist in unser Herz, dann kommt neues Leben in uns. Die Bibel spricht davon, dass wir von Neuem geboren werden. Und dieses neue Leben ist in den Augen Gottes wirklich Gold wert. Nur unser Problem ist, es ist leider noch vermischt mit unserem alten Wesen. Das geben wir zwar mit der Taufe in den Tod, aber es hat diese Auferstehungsneigungen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche. Das ist noch dieses Gemisch des alten Lebens, dieses alten Charakters mit all seiner Wut, mit seiner Rachlust, mit seinem Egoismus, mit seiner Bitterkeit. All diese Sachen, was da noch sind, sie sind noch da. Und das ist vermischt mit dem neuen Leben. Und jetzt sagt Petrus, Krisen, die bringen das ans Licht. Das ist klar, solange es dir gut geht, solange alles locker ist, kannst du, auch wenn da noch viel von deinem alten Charakter drin ist, das kannst du locker unter dem Teppich halten. Du kannst jeden Sonntag hier in die schöne Gemeinde kommen, dich sehr fromm verhalten, dich sehr nett verhalten, auch wenn da noch viel von deinem alten Wesen in dir drin ist. Aber das ändert sich, wenn du unter Druck kommst. Wenn da Krisen kommen, wenn da Anfechtungen kommen, dann kommt raus, wer wir wirklich sind. Und dann kommt raus, wie stark unser christlicher Charakter, unser neuer Glaube, dieses neue Leben, wie stark das schon gewachsen ist oder nicht. Dann kommt raus, ob da wirklich dein Innerstes schon von Geduld und Sanftmut geprägt ist oder ob du dann eben doch wieder anfängst, um dich zu schlagen, intrigant zu werden, andere zu manipulieren, damit es wieder so läuft, wie du das gerne hättest. Es kommt raus, wenn Krisenzeiten auf uns zukommen. Wenn es mal Druck gibt, wenn Leid in unserem Umfeld passiert, da kommt raus, wer wir wirklich sind. Geh mal in ein Altenheim und ihr seht es, wie bei manchen, nicht bei allen zum Glück, aber bei manchen wieder rauskommt, alte Bitterkeit, lang unter den Teppich gekehrt gewesen, wie sie wieder hervorkommt und diese Bitterkeit plötzlich wieder zutage tritt. Krisen zeigen, wer wir wirklich sind und wie reif wir wirklich sind in unserem Charakter. Und jetzt ist die Frage, wenn das rauskommt, wir spüren plötzlich wieder, oh, wir sind noch gar nicht so heilig, wie wir dachten zu sein. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir da damit um? Wenn Leid kommt, wenn Anfechtung kommt, wenn Krisen kommen, hast du immer zwei Möglichkeiten, da damit umzugehen. Und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wird darüber entscheiden, ob diese Krise und diese Anfechtung uns entweder reifer werden lässt, reiner werden lässt, unseren Glauben stärkt, oder ob sie uns hart und bitter macht. Beides kann passieren. Ich kenne Menschen, die sind aus Krisen hervorgegangen, sind hart, bitter, zynisch, sarkastisch geworden. Sie haben vielleicht sogar ihren Glauben verloren. Und andere, die sind so gereift und du spürst, da ist jetzt nochmal ein viel fundierterer Charakter entstanden, als es vorher war, weil sie richtig umgegangen sind mit dieser Krise. Und deswegen freue ich mich so über dieses Konferenzthema hier, weil wir müssen lernen, richtig mit Krisen, mit Anfechtungen, mit Leid umzugehen. Das gehört zum Leben als Christ dazu. Weil die ganze Bibel verspricht uns nirgends, dass unser christliches Leben immer happy-clappy ist. Guck dir die ganzen Geschichten an, sie sind, so wie es Waldemar schon berichtet hat, alle durch tiefe Täler gegangen. Die Frage ist, gehen wir richtig da damit um? Dass es kommt, ist klar, vielleicht steckst du gerade mittendrin. Gehen wir richtig damit um? Und ich möchte mit euch jetzt eine Person angucken, die dieses Thema so tief durchbuchstabiert hat wie keine andere Person in der Bibel. Wir haben ja da ein ganzes Buch in der Bibel, wo es nur um dieses Thema geht. Und dieses Buch heißt Hiob und der Mann heißt Hiob. Und ich war vor einiger Zeit total fasziniert von diesem Buch. Dieses Buch ist eine echte Fundgrube. Und ich möchte euch jetzt schon ans Herz legen, lest dieses Buch nochmal durch. Es ist eine Fundgrube zu der Frage, wie gehen wir um, wenn Krisen kommen, wenn Leid kommen, was müssen wir dann tun? Wie gehen wir da damit um? Und ich habe euch ein paar Hinweise aus dem Buch Hiob, das ist jetzt sehr kondensiert, wie gesagt, lest euch selber nochmal durch, beschäftigt euch da damit. Das ist ein wichtiges Thema. Für alle, die nicht mehr ganz so drinstecken, der Hiob war ja ein frommer Mann, sagt die Bibel. Er war gottesfürchtig, er hat wirklich ein gutes Leben geführt. Die Bibel lobt ihn, lobt seinen Lebensstil, lobt seine Frömmigkeit. Dazu, es war ein wohlhabender Mann, viele Kinder, viel Besitz, viele Tiere, große Herden, viele Knechte. Also ein Mann auf der Sonnenseite des Lebens. Bis zu diesem Tag, wo eine Hiobsbotschaft nach der anderen bei ihm eintrifft. Deine Herden sind gestohlen worden. Deine Knechte sind getötet worden. Deine Besitztümer sind dir geraubt worden. Und dann die absolute Katastrophe. Deine Söhne haben alle gefeiert und das Haus ist zusammengestürzt. Alle deine Söhne sind gestorben. Und als ob das noch nicht gereicht hätte, wird er auch noch krank. Er wird nicht nur irgendwie krank, sondern er kriegt Ausschlag auf der Haut, Beulen und es juckt und es ist kaum zum Aushalten in seinem eigenen Körper. Also wenn jemand wirklich ultimativ weiß, was Leid bedeutet, dann war es dieser Hiob. Deswegen die Frage, wie ging dieser Hiob um mit diesen Schicksalsschlägen, mit diesen Hiobsbotschaften, denen er ausgesetzt war. Und das Erste, was Hiob macht, das finde ich, ist der absolute Hammer. Absolut unglaublich, wie der Hiob da damit umgeht. Hiob spricht ein Gebet, wo ich mich nur verbeugen kann und sagen kann, Hiob, unglaublich, was du da betest. Er spricht dieses unglaubliche Gebet. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Boah, Hiob, Wahnsinn. Dass du das so sagen kannst, nach dem, was dir passiert ist. Gelobt sei der Name des Herrn. Aber wisst ihr, ich glaube, da steckt ein tiefes Geheimnis drin. Wenn es uns gelingt, die Dinge loszulassen, die die Krise uns geraubt hat, dann verliert die Krise ihre negative Kraft über uns. Die Krise zerstört vielleicht irgendwas in unserem Leben. Vielleicht nimmt sie uns einen Menschen, vielleicht nimmt sie uns einen Traum, eine Hoffnung. Sie zerschlägt unsere Pläne. Sie nimmt uns vielleicht einen Teil unserer Gesundheit, was auch immer. Wenn es uns gelingt, diese Sache, die die Krise uns geraubt hat, loszulassen, an Gott zurückzugeben und zu sagen, es kam eh von dir, es gehört dir und ich bete dich trotzdem an, dann verliert diese Krise ihren Zugriff, ihre zerstörerische Kraft über uns. Und wir können aus dieser Position raus wieder neue Zukunftsperspektive entwickeln. So wohl dir, wenn du dieses Gebet von Herzen sprechen kannst. Und ich sage das jetzt so vorsichtig, weil es gibt Situationen, ich bekenne es euch offen, da könnte ich das nicht beten. Zumindest nicht gleich. Es gibt Situationen, die fühlen sich so schmerzhaft an, da könnte ich dieses Gebet nicht so gleich sprechen. Ja, kennt ihr vielleicht dieses Lied, Blessed be your name? Und dann Lobpreisgottesdienst, alle singen, you give and take away. Und ich denke, wisst ihr, was ihr da gerade singt? Sie singen dieses Gebet. Wisst ihr, was das den Hiob gekostet hat, dieses Gebet zu sprechen? Das war kein lockerflockiges Lobpreislied. Das ist Leid durchbuchstabiert. Respekt, wenn du das beten kannst in so einer Situation. Aber wohl dir, weil es ist der Weg, das ist der Schlüssel in die Freiheit. Und es ist der Schlüssel zu neuen Perspektiven. So, wie gesagt, ich kann das nicht immer. Und ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass es beim Hiob auch nicht so richtig geklappt hat auf Dauer. Weil wenn wir weiterlesen, merken wir, es hat den Hiob dann doch eingeholt. Ja, lest mal dieses, loslassen und loben, das war das Erste. Aber lest mal weiter. Da sagt er, er spricht über Gott. Er vernichtet die Schuldlosen ebenso wie die Schlechten. Er lacht über die Angst der Unschuldigen, die plötzlich von einer tödlichen Plage heimgesucht werden. Okay, das ist jetzt nicht mehr so frommer Ton. Das ist nicht nur eine Anklage gegen Gott, das ist regelrecht zynisch. Er wird zynisch über Gott. Er sagt, der hockt da oben und lacht sich eins, während wir hier unten im Dreck sitzen. Es geht gar nicht hier. Also auch hier nicht in dieser Gemeinde. So kann man nicht über Gott reden. Wisst ihr, was ich total erstaunlich finde, dass dieser Satz in der Bibel steht. Das heißt, Gott hat sich das angehört, und er hat gesagt, okay, das kann rein in mein Buch. Hat nicht gesagt, das ist Gotteslästerung und Blitz vom Himmel und weg mit dem Hiob. Er hat sich das angehört. Und was sagt uns das über Gott? Das sagt uns über Gott, dass es okay ist, wenn wir mal klagen und wenn wir wütend sind. Gott kommt damit klar, wenn du ihm mal so richtig deinen Frust vor den Latz knallst. Wenn du dich mal auskotzt. Ich erinnere mich an diese Phase, wo wir werde das jetzt immer wieder erwähnen, meine Frau und ich, wir sind seit vor einigen Jahren echt durch eine tiefe Krise gegangen, wo wir auch von vielen Menschen schwer, schwer enttäuscht worden sind. Und da gab es diese Momente, da hat man einfach jemand gebraucht, um sich mal auszukotzen. Das klang nicht immer sonderlich fromm, ich gestehe es euch heute. Aber Gott kommt damit zurecht. Wisst ihr, er weiß es doch sowieso, was in unserem Herzen ist. Wir können ihm doch sowieso nichts vormachen. Wir können ihm sowieso keine fromme Show abliefern. Er durchschaut es ohnehin. Es ist ihm wichtiger, dass wir echt und ehrlich sind, als dass wir es unter den frommen Teppich schieben, uns da irgendwie verdrängen und nach außen hin so tun, als wäre alles oberfromm in unserem Leben in Ordnung. Du musst es ja nicht unbedingt im Gottesdienst tun. Aber einen Freund zu haben, eine Freundin zu haben, wo du das echt mal aussprichst, das ist eine gute Sache. Der Hiob hat gesagt, darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Ich will aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voll Bitterkeit. Das ist die Realität, so ist es. Und ich muss meine Klagen loswerden. Das hat was mit Loswerden zu tun, wenn wir es aussprechen. Wie gesagt, bitte an einem geeigneten Ort. Das ist nicht unbedingt im Gottesdienst der richtige Ort. Aber einen guten Ort zu haben, ein guter Freund, ein Seelsorger, ein Pastor, bei dem du es mal richtig auf den Tisch legen kannst, wie es dir wirklich geht, ist eine gute Sache. Und Gott kommt damit klar. Nicht unter den Teppich kehren, sondern es aussprechen und loswerden da damit, wie es in dir aussieht. Das ist völlig in Ordnung. Nicht fromm verbrämen, sondern ehrlich sein, authentisch sein. Und ich wünsche euch, dass es in euren Hauskreisen, in dieser Gemeinde insgesamt auch Räume gibt, wo sowas möglich ist. Wo du nicht dafür verurteilt wirst, sondern wo du echt sein kannst, so wie es dir gerade geht. So darfst du dann dort sein. Das Faszinierende ist dann aber bei Hiob, dass er an dem Punkt nicht stehen bleibt. Wenn du an dem Punkt, das ist okay, das zu machen, aber wenn du an dem Punkt stehen bleibst, dann wird es irgendwann wirklich in Bitterkeit führen. Es ist okay, die Bitterkeit mal loszuwerden, es auszusprechen, aber dann kommt der Hiob irgendwann an einen ganz tollen Punkt. Er sagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Was wir hier lesen ist, dass der Hiob durch allen Frust, durch alle Klage, durch alle Bitterkeit hindurch irgendwann an den Punkt kommt, wo er doch wieder sich festhält und sagt, ich verstehe gerade gar nichts, aber ich halte jetzt dran fest, dieser Gott ist doch gut. Ich halte dran fest, dass dieser Gott doch ein guter Gott ist. Das Schlimme ist ja, wenn du den Hiob liest, dieses Buch liest, als Leser kriegst du erklärt, was da los ist. Als Leser erfährst du, was da in der unsichtbaren Welt passiert und der Teufel kommt zu Gott. Ich will das jetzt gar nicht erklären, aber du kriegst eine Erklärung dafür, was da abläuft. Der arme Hiob aber wusste nichts von all dem. Und später in diesem Buch kommt ja, da hält dann Gott eine Ansprache. Gott spricht mit ihm. Aber auch da, Gott erklärt nichts. Ja, Gott sagt nicht, Hiob, sorry, aber da kam dann der Teufel und es war dann so. Und dann musste ich das zulassen, dass dir, Gott erklärt nichts, gar nichts. Er gibt ihm keine Antwort. Letztlich sagt er ihm nur, du, kleiner Hiob, ich, der große Gott, was stellst du solche Fragen? Ist ein bisschen hart, gell? Gott mutet es uns zu, dass es Dinge gibt, auf die wir keine Antwort haben. Wir müssen in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, damit leben, dass es ein paar Fragen gibt, auf die wir keine Antwort haben. Aber der Hiob schafft's trotzdem festzuhalten an dieser Wahrheit, mein Gott ist barmherzig, gnädig und treu, geduldig und von großer Güte. Und ich halte mich jetzt wieder fest an dieser Wahrheit. Und es ist der erste große Schritt, dass sich die Situation von dem Hiob wieder dreht. Und ich will dich ermutigen, ja, das ist okay, dein Gefühl, wenn es dir richtig schlecht geht in der Krise. Und du darfst es aussprechen, du darfst dich auch auskotzen. Aber ich ermutige dich, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo du dich einfach wieder festhältst an der Wahrheit über Gott. Und die ist, dass Gott ein guter Vater ist und dass er für dich ist. Und dass er bei dir ist. Er ist nicht der Gott, der dich alleine lässt, sondern er leidet mit dir. Er spürt deinen Schmerz und er will dir helfen und er will dich trösten. Er will dich wieder aufrichten und aufbauen. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, unsere Gefühle spielen uns dann da manchmal einen Streich, wenn wir in der Krise stecken. Sie sagen uns, jetzt ist Gott weit weg. Er ist weit weg. Wo ist jetzt dein Gott? Die Wahrheit ist aber, er ist ganz nah da. Gerade in dieser Zeit. Waldemar hat es heute Morgen schon mal erzählt von einigen Gottesmännern. Ich möchte es nochmal zuspitzen. Die Bibel redet so deutlich darüber, dass es genau diese Zeiten sind, in denen wir die tiefsten Begegnungen mit Gott haben können. Denk zum Beispiel an den Elia. Da hatte der gerade noch diesen gewaltigen Sieg auf dem Karmel, aber direkt danach, sagt die Bibel, fällt er in eine tiefe Depression. So tief, dass er sagt, ich will eigentlich am liebsten sterben. Und genau in dieser Situation hat er diese unfassbare Begegnung mit Gott, wo er nicht kommt im Sturm und im Erdbeben und im Feuer, aber dann der säuselnde Wind und er geht vorbei und spricht mit Elia. Das hatte er genau in dieser tiefsten Depression seines Lebens. Oder denkt an den Jakob. Jakob, der hatte ja seinen Bruder betrogen, den Esau, war dann geflüchtet. Und dann kam der Tag, wo er zurückgekommen ist und zu dem Esau. Und er hatte Angst, tiefe Angst. Wie wird der Esau reagieren? Wird er mich vielleicht umbringen, mich ausrauben, mich zerstören, meine Existenz kaputt machen, weil ich ihn betrogen habe? Er hatte so eine Angst. Und genau in dieser Nacht begegnet ihm Gott in einer unfassbaren Weise. Die Bibel schildert, dass er einen regelrechten Ringkampf mit Gott hatte. Und er bekommt in dieser Nacht den Namen Israel, der mit Gott kämpft. Und die Weltgeschichte ist geprägt von dieser Nacht, die Nacht seiner größten Angst. Es sind diese Zeiten des Leids, wo wir so unglaublich tiefe Begegnungen mit Gott haben können. Und so war es beim Hiob auch. Hiob hat erlebt, dass Gott mit ihm spricht, so sehr, dass er danach gesagt hat, der fromme Hiob, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der war schon so lang fromm unterwegs, aber in dieser Krise hat er eine Begegnung mit Gott, wo er danach sagt, eigentlich habe ich noch gar keine Ahnung von dir gehabt. Endlich begreife ich, dass du echt real bist, dass es dich wirklich gibt. Und wisst ihr, das habe ich auch erlebt, damals in dieser Krisenzeit. Das hat sich oft richtig mies angefühlt. Ich war so verletzt, ich war wütend und bitter, weil mich echt Menschen schwer enttäuscht haben. Aber ich habe auch erlebt, dieser Glaube, der in mir gewachsen war, Mensch, der trägt wirklich. Dieser Vater im Himmel, der ist nicht nur eine Theologie und eine fromme Theorie, der ist wirklich da. Er tröstet mich echt. Und wisst ihr, genau in dieser Zeit, wo es mir richtig dreckig ging, ist dieses Lied entstanden, das wir hier singen. Ich atme auf, ich atme auf. In deiner Gegenwart. Du kommst in meine Nacht und schenkst einen neuen Tag. Du erfüllst mein Herz und machst mich wieder stark. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Das ist damals entstanden in der Zeit, wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Und wo alles zerbrochen war, auf das ich gehofft hatte. Und ich möchte euch ermutigen, wenn solche Krisenzeiten gibt, sind bei euch, wirklich nicht euren Gefühlen zu glauben, wenn sie euch sagen, Gott ist weit weg. Nein, er ist da. Und wenn wir nur ein paar verschämte Schritte auf ihn zumachen, wie das der verlorene Sohn es gemacht hat, rennt er uns entgegen. So ist unser Gott, sagt Jesus. Darf man mal ein Halleluja sagen? So ist unser Gott. Er rennt uns entgegen und er nimmt uns in die Arme, auch wenn wir stinken nach Schweinen. So sehr liebt er uns und er begegnet uns. Ich wünsche dir und mir diese Erfahrung immer wieder, weil sie unser Herz so verändert. Jetzt könnte man da eigentlich Schluss machen an der Stelle, weil das ist ja das Thema dieser Konferenz. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Aber ich muss euch noch zwei Sachen sagen, ohne die das unvollständig wäre. Die muss ich euch noch sagen. Noch zwei Lektionen Hiobs, weil wenn du die nicht hast, dann fehlt vielleicht ein entscheidender Moment. Das Buch Hiob redet ganz viel drüber, dass Freunde ihn besuchen kommen. Seine Freunde kommen zu ihm und verhalten sich erstmal super, super gut. Die Bibel sagt, sie setzen sich zu ihm und schweigen 7 Tage lang. Wow, das sind tolle Freunde. Die einfach nur mitleiden, nichts quatschen, nicht gleich mit 5 Tipps daherkommen, sondern einfach nur mal mittrauern und mitleiden. So sollte Gemeinde sein. Paulus schreibt, wir sollen weinen mit den Weinenden. Das ist toll, wenn du solche Freunde hast. Nur leider halten diese auch nicht durch. Nach 7 Tagen denken sie, so jetzt müssen wir mal mit unseren Ratschlägen kommen. Und sie sagen, Hiob, also du hast irgendwas verbockt. Eindeutig, du hast was falsch gemacht, weil sonst würde dich doch Gott nicht so bestrafen. Also komm, rück raus, Hiob, was hast du Schlimmes gemacht? Hast du vielleicht den Weisen das Geld geklaut oder hast du irgendwo betrogen? Hiob, jetzt kannst du es sagen, wir sind deine Freunde. Er sagt, ich habe nichts gemacht. Dann sagen sie, ja, also jetzt rebellierst du auch noch. Willst du jetzt hier Gott was vorspielen? Du musst was gemacht haben. Ich habe nichts gemacht. Und der arme Hiob, nicht nur, dass er alles verloren hat, krank ist, alles juckt, jetzt kommen seine Freunde und wollen ihm auch noch einreden, dass er irgendwas falsch gemacht hätte. Puh, das hat ihn nochmal richtig fertig gemacht. Und er sagt an einer Stelle, das finde ich ziemlich gut, ich habe das jetzt hier nicht auf Folie, Moment, wo ist es, ich hab's gleich. Er sagt, hört mir doch einmal richtig zu, das würde mich schon trösten. Wie viele Leute, müssen wir ehrlich sein, in unseren christlichen Gemeinden geht's so. Sie haben eine Not und dann kommen sie in den Hauskreis und dann kriegen sie 10 gute Ratschläge und sie denken, hört mir doch mal zu, das würde mich eigentlich am meisten trösten. Wisst ihr, Gott hat uns nicht umsonst 2 Ohren und einen Mund gegeben. Wir sollten das beherzigen. So, die Krise, die vorher noch eine äußerliche Krise war, war jetzt beim Hiob plötzlich eine Krise von Menschen. Menschen haben ihm Unrecht getan. Menschen haben ihn beschuldigt. Menschen haben ihm seine Würde aberkannt, weil sie gesagt haben, du musst ein Verbrecher sein. Und da stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um, wenn unsere Krise von Menschen verursacht wird? Wie gehen wir damit um, wenn Menschen uns verleumden, wenn Menschen uns schlecht behandelt, schlecht über uns reden, uns vielleicht enttäuschen, im Stich lassen, was auch immer Menschen Schlimmes tun können? Wie gehst du da damit um? Und der Hiob hat eine gute Strategie gefunden. Irgendwann hat eine Weile gedauert, aber er hat sich Gott als Anwalt genommen. Können wir hier lesen, von allen Seiten werde ich verspottet und angegriffen, so dass meine Augen in der Nacht keine Ruhe finden. Verbürge du dich für mich, Gott. Verbürge du dich für mich, Gott, denn es wird kein anderer für mich einstehen. Und das ist eine weise Strategie. Der eigene Schrei nach Rechtfertigung, nach Ehre, nach gerecht behandelt werden wollen, an Gott abzugeben und zu sagen, Gott, kümmert dich du darum. Damals, als wir in dieser tiefen Krise waren, da gab es einen, der hat richtig Lügen über mich verbreitet. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal erlebt habt. Der hat es sogar aufgeschrieben, der hat Briefe verteilt an Leute in der Umgebung, wo ganz schlimme Sachen über mich drin standen. Und in mir hat alles geschrien, ich will das richtig stellen. Ich will, dass diese Lügen richtig gestellt werden. Und ich habe es dann auch probiert. Ich bin zu Leuten gegangen und habe gesagt, willst du vielleicht mal hören, wie sich das aus meiner Sicht darstellt? Und sie haben ganz skeptisch gedacht, ich saß in ihren Augen, ja, der getroffene Hund bellt, und haben sich das angehört, aber ich habe gemerkt, ich erreiche hier gar nichts. Ich krieg da nichts korrigiert. Und ich musste es lernen, irgendwann, also ich wollte es eigentlich nicht lernen, aber es ging dann nicht anders, irgendwann ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, ich gebe das jetzt ab an dich. Sei du mein Anwalt, kümmere dich du um mein Recht, um meine Ehre, und ich gebe es dir. Wenn du das willst, dann kannst du mein Haupt wieder erheben und meine Ehre wieder herstellen. Aber ich gebe dir das. Wisst ihr, bei Gott hat es, beim Hiob hat es funktioniert, weil Gott hat seine Freunde nachher schwer in den Senkel gestellt. Und ich habe das auch erlebt. Und nicht zuletzt, dass ich heute hier stehe, Teil dieses Wunders der Wiederherstellung, das Gott in meinem Leben getan hat. Und ich möchte euch ermutigen, es ist manchmal schon dran, was zu sagen. Es ist manchmal schon dran, auch was richtig zu stellen. Das ist jetzt keine generelle Handlungsanweisung, dass wir alles immer nur still, leise, heimlich ertragen müssen. Aber von deiner Haltung her ist es entscheidend, dass du nicht selber am Kämpfen bist, sondern dass du es abgibst an Gott und dass du Gott vertraust, dass er dein Anwalt ist und dass er für dich kämpft. Lass du das los, deine Sehnsucht nach Recht haben, nach dich durchsetzen müssen, nach Ehre, gib es ab an Gott. Er kümmert sich drum. Und ich sag euch, er ist der beste Anwalt, den du dir vorstellen kannst. Amen. Und jetzt kommt noch ein letztes Ding. Ich habe gesagt, Gott hat seine Freunde richtig in den Senkel gestellt. Er hat sogar angedroht, schlimmes Gericht über die zu bringen. Gott kann das absolut nicht ab, wenn man über Leute lästert, die richtig in der Grube sitzen. Aber er hat dann gesagt zu Hiob, bete du für deine Freunde. Ich dachte, das kommt ja noch, ne? Und habe ich hier die falsche Bibelstelle? In der Bibel, die Bibel sagt, da steht's ja. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung. Jetzt kommt's. Warum? Weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Die richtige, echte Wende in Hiobs Leben kam in dem Moment, wo er seinen Freunden vergab und sie gesegnet hat. Das ist der entscheidende Schlüssel am Ende gewesen. Und deswegen ist das der letzte Punkt. Vergebung und Segnen bringt Vergebung und Segen. Und ich möchte euch so ermutigen, diesen Weg des Vergebens und des Segnens zu gehen. Ich möchte es ganz klar sagen, das ist kein leichter Weg. Wenn jemand dir richtig übel mitgespielt hat, dann ist es brutal harte Arbeit, jemanden zu vergeben. Weil wir reden jetzt nicht davon, das einfach wieder unter einen frommen Teppich zu schieben, das wegzudrücken, das irgendwie runterzudrücken und halt geschwind mal vergeben und das war's dann. Also dieser eine Mensch, der solche Lügen über mich verbreitet hatte, ich wusste, ich muss vergeben, aber das war harte Arbeit. Ich war immer wieder im Gebet, habe gesagt, ich vergeb dir, ich habe mir den vor Augen gestellt, ich vergeb dir und ich bete jetzt Gott, tu du diesem Menschen alles erdenklich Gute. Und danach waren die Gefühle wieder genauso, wieder bitter und wütend und verletzt. Und ich muss wieder beten und wieder vergeben und wieder segnen. Es ist wie eine Zwiebel, du nimmst eine Haut weg und dann kommt die nächste. Und es war wirklich jahrelange Arbeit. Das ist anstrengend, aber wisst ihr Leute, es gibt keine Alternative dazu. Weil was wäre die Alternative, wäre dieser Bitterkeit in einem Raum zu geben, und die Bibel sagt, die Bitterkeit ist wie ein Gefängnis, wo du eingesperrt wirst. Am Ende bist du der, der selber am meisten drunter leidet. Bitterkeit zerstört dich. Diese Wurzel der Bitterkeit, sagt die Bibel, macht dich kaputt und am Schluss auch dein Umfeld. Deswegen gibt es zu diesem Weg des Vergebens und des Segnens keine Alternative. Geh du diesen Weg, auch wenn deine Gefühle in eine andere Richtung schreien. Bitte ich dich, fang an zu vergeben und zu segnen. Das ist der Weg in die Freiheit. So war es auch für Hiob. Als er das tat, sagt die Bibel, er hat von allem doppelt so viel gekriegt. Doppelt so viel Besitz, doppelt so viele Kinder, doppelt so viele Frauen. Nee, das nicht. Da stellt sich jetzt noch eine Frage. Heißt es, das Happy End ist garantiert? Wenn wir diese, der Markus Till hat gepredigt, 6 Schritte aus der Krise und die gehst du und dann ist das Happy End vor der Tür. Ich habe da dazu eine mittelgute Nachricht und 2 sehr gute Nachrichten zu der Frage, ob das Happy End garantiert ist. Die mittelgute ist die, ja, du darfst wirklich große Hoffnung haben, so wie es Waldemar auch gepredigt hat. Ganz viele Leute, auch in der Bibel, kommen aus dem Tal und es geht wieder voll nach vorne. So war es beim Hiob, so war es bei ganz vielen Leuten auch in der Bibel, aber nicht bei allen. Das muss sich einschränken. Wenn du Hebräer 11 zum Beispiel liest, liest du von ganz vielen Glaubenshelden, die sind wieder rausgekommen aus den Krisen, aber es gab auch die, wo hier in diesem Leben es nicht gut ausgegangen ist. Nicht jede Krankheit wird geheilt, nicht jede Ungerechtigkeit wird korrigiert, nicht jeder Traum erfüllt sich hier in diesem Leben. Aber für uns Christen gilt, das Beste liegt immer noch vor uns. Wisst ihr, meine Mutter, die liegt im Seniorenheim, die kann sich nicht mehr regen, kann nicht mehr sprechen, nicht mal, die sieht eigentlich so vor sich hin. Aber ich sage ihr immer, Mama, das Beste liegt noch vor dir. Wahnsinn, was für eine Perspektive. Der Tag wird kommen, da werde ich mit ihr tanzen. Was für eine Hoffnung haben wir Christen. Wie dankbar können wir sein, dass wir wissen, egal was dieses Leben uns raubt, das Beste liegt immer noch vor uns. Das ist die erste super gute Nachricht. Und die zweite super gute Nachricht ist, Gott kann etwas Gutes aus unserem Chaos wachsen lassen. Krisen können Chancen sein. Paulus hat gesagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn du richtig umgehst mit diesen Krisen, wird etwas Gutes aus diesem Chaos wachsen, wird am Ende das irgendeine Frucht bringen. Manchmal erlebst du sie vielleicht gar nicht. So viele Missionare draußen auf dem Missionsfeld sind in Märtyrertod gestorben und erst nach ihrem Tod ist die große Frucht gekommen und ist die Erweckung losgegangen. Manchmal erlebst du es gar nicht. Aber dieses Versprechen Gottes steht, er wird am Ende etwas Gutes daraus wachsen lassen. Ich weiß, manchmal denkt man, das kann doch gar nicht sein, das ist doch so furchtbar, da kann doch nichts Gutes draus wachsen. Aber Paulus hat es versprochen und es gibt so viele Zeugnisse über Zeugnisse über Zeugnisse, wie Krisen und Zerbruchserlebnisse am Ende umschlagen in etwas ungeheuer Fruchtbares. Und ich will euch ermutigen, Gott kann etwas sehr Gutes aus dem wachsen lassen. Wir sind durch. Ich möchte, bevor wir jetzt gleich übergehen in eine Gebetszeit, dir geschwind ein paar Fragen stellen. Welcher Bereich in deinem Leben fällt dir gerade besonders schwer? Gibt es gerade eine Krise, die dich drückt, die dich belastet? Wenn ja, gibt es Menschen, vor denen du dich öffnen und ausheulen kannst, die dich tragen und für dich beten? Hast du jemand? Oder denkst du, du kommst alleine klar? Ich sag dir, du kommst nicht alleine klar. Wir sind nicht zum Einzelkämpfer geschaffen. Wir brauchen einander, dass wir einander tragen. Jeder braucht mal jemand. Es gibt keine geistlichen Super-Cowboys, die als Lonely Ranger dem Sonnenuntergang entgegenreiten. Wir alle brauchen jemand. Auch du, Waldemar, richtig?
Ja.
Amen. Gibt's Menschen, die dir helfen können, richtig mit dieser Krise umzugehen? Es ist gut, gute Berater zu haben. Lies mal das in den Sprüchen. Ja, es ist gut, weise Menschen zu haben, die guten Rat für dich haben. Glaub doch nicht, dass du immer nur selber am besten weißt, was gut für dich ist. Manchmal, wenn wir tief in Gefühlen stecken, wissen wir selber gar nicht, was gut uns ist. Da brauchst Leute, die ein bisschen Abstand haben und die dann weisen Rat für dich haben. Deswegen such Rat Das ist gut, guten Rat zu suchen. Vielleicht auch von einem Experten. Vielleicht hast du finanzielle Probleme. Ein guter Finanzexperte mal aufzusuchen, der dir hilft, richtig damit umzugehen, ist was Gutes. Gut, dass wir ein gutes medizinisches System haben in Deutschland. Das ist gut, es wahrzunehmen. Aber auch hier in der Gemeinde weise Seelsorge zu suchen. Versuch nicht alleine alles mit dir auszumachen. Musst du deinen Wunsch nach deinem Recht vielleicht an Gott abgeben, anstatt dich festzukrallen in irgendwas, wo du denkst, das muss jetzt aber so sein, das muss hier so gedreht werden und ich kämpfe selber in meiner eigenen Kraft darum. Könnte es sein, dass du was abgeben musst an Gott. Und schließlich gibt es jemand, dem du vergeben musst. Vielleicht deinen Eltern, manchmal vielleicht sogar, wenn sie schon gestorben sind. Vielleicht Angehörigen, Ehepartner, Kinder, Freunde, Verwandte, Leute in der Gemeinde. Gibt es jemanden, dem du vergeben musst? Dann hätte ich dir hier ein Gebet, das du sprechen könntest. Dass du diesen Namen einsetzt und sagst, ich vergebe dir, was du mir angetan hast. Ich entlasse dich aus meinen Erwartungen und Forderungen. Ich segne dich für deinen weiteren Lebensweg und bitte Gott, dass er dir alles erdenklich Gute tut. Ich werde dieses Gebet gleich nochmal sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn das jetzt im Moment noch nicht möglich ist, weil es emotional noch nicht geht, dann ist es okay. Dann nimm dieses Gebet mit und vielleicht kommt der Moment und der Tag, wo du es wirklich sprechen kannst. Ich will dich ermutigen dazu. Aber vielleicht kannst du es auch. Und vielleicht nimmst du dann auch mit und betest nochmal immer wieder zu Hause. Und du fängst an, diesen Weg der Vergebung zu gehen. Möchte ich ermutigen, das zu tun. Ich würde euch jetzt einladen, aufzustehen, dass wir miteinander vor Gott treten.